Herr, öffne du mir die Augen, Herr, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen. So haben wir eben auch gesungen. Und wie soll das gehen? Ich denke, die ersten Christen haben mit diesem Wunsch sich an Markus gewandt und ihn gebeten, etwas aufzuschreiben von dem, was er wusste, von Petrus her, von Jesus, dass sie Jesus sehen, dass sie Gott sehen, indem sie Jesus anschauen. Und darum geht's. Und darum wollen wir immer wieder von Jesus reden. Und deswegen will ich auch heute weitermachen im Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Markus 2, ab Vers 13, ich lese nach der Zürcher Bibel. Und er, Jesus, ging wieder hinaus, also raus aus dem Haus, in dem er war, raus aus Kapernaum, der Stadt, den See entlang, den See Genezareth. Und alles Volk kam zu ihm, und er lehrte sie. Und im Vorübergehen sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen. Und er sagt zu ihm, folge mir. Und der stand auf und folgte ihm. Und es geschieht, dass er in dessen Haus bei Tisch sitzt, also Jesus bei Levi. Und viele Zöllner und Sünder saßen mit Jesus und seinen Jüngern bei Tisch. Es waren nämlich viele und sie folgten ihm. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er, Jesus, mit den Sündern und Zöllnern aß, sagten sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern isst er. Und als Jesus das hört, sagt er zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ja, liebe Gemeinde, mir ging ja so in der Vorbereitung die ganze Zeit so ein Bild durch den Kopf, was ihr wohl sagen würdet, wenn ich jetzt sagen würde, wisst ihr was? Gestern waren ich und ein paar aus der Gemeinde in Düren, sag ich mal vorsichtshalber, in Aachen in der Antoniusstraße und saßen zusammen beim Mittagessen mit so ein paar Prostituierten, den Zuhältern, so ein paar Unterweltgrößen, so Gangsterbossen und haben miteinander gegessen und gesprochen und die haben mich gefragt und ich habe Antwort gegeben und das war ein gutes Miteinander. Die Stirn runzelt sich. Ja, lieber Roland, weißt du denn nicht, dass schlechter Umgang die guten Sitten verdirbt? Kennt ihr das Sprichwort? Schlechter Umgang verdirbt die guten Sitten, sagen eher Eltern zu ihren Kindern. Ich spreche mich da auch nicht frei von. Man will nicht unbedingt, dass die eigenen Kinder mit jedem Umgang haben und manch einer von denen, die Kinder da anschlippen, mag man gar nicht. Aus dem Grund, man hat Angst, dass die schlechten Sitten dieser Freunde auf die eigenen Kinder abfärben. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Andersrum ist es okay. Also mit denen, die noch braver sind und deren Eltern noch angesehener sind, ist es okay. Aber nicht mit den Schmuddelkindern, weil schlechter Umgang verdirbt die guten Sitten. Das, liebe Schwestern und Brüder, würden die Pharisäer sicher auch so sagen. Und nicht nur in Bezug auf ihre Kinder, sondern auch auf sich selbst. Denn sie geben sich ehrlich und redlich große Mühe, anständig zu leben. Und das muss man auch gar nicht schlecht reden. Das ist gut. Sie geben sich ehrlich Mühe, anständig zu leben, in Bezug auf Gott, in Bezug auf seine Gebote. Sie halten fest zu Gott und sie wollen perfekt sein als sein Volk. Und dafür reißen sich die Pharisäer wirklich ein Bein aus. Aber sie scheinen auch sehr ängstliche Leute zu sein. Sie haben Berührungsängste im wahrsten Sinn des Wortes. Sie denken, wenn man bestimmten Leuten zu nahe kommt, Leute, denen Gottes Gebote pups egal sind, dann könnte das doch irgendwie auf sie abfärben. Und sie sind nicht nur sehr ängstlich, sie scheinen auch ziemlich schwach. Sie fühlen sich der Versuchung nicht gewachsen. Also leben sie in so einer Art ständiger Quarantäne, in so einer Art geistlichem Sauerstoffzelt, damit ja nichts an sie rankommt, was, wie sie meinen, ihnen gefährlich werden könnte. Nachher bekommt ihr schönes Gewand der Gerechtigkeit noch böse Flecken und dann sehen sie nicht mehr so gut aus und das wäre ja unerträglich. Und damit sie eben ihre guten Sitten nicht verderben, vermeiden sie tunlichst jeden Umgang mit schlechten Leuten. Und die schlechtesten von allen sind die Zöllner. Das ist so Milieu Antoniusstraße. Die möchte man nicht mal von Ferne sehen als Pharisäer. Und das hat gute Gründe. Gründe, die ich durchaus nachvollziehen kann. Weshalb ich normalerweise um die Antoniusstraße auch immer einen großen Bogen mache. Man möchte da nicht hin. Das ist so ganz anders. Da hat man gar nichts mit zu tun. Mit diesen Zöllnern zum Beispiel. Das sind ja nun mal verkommene Menschen. Das sind rücksichtslose Ausbeuter. Die ziehen dir den letzten Pfennig aus der Tasche, wenn sie können. Und sie bereichern sich auf Kosten anderer. Die fragen nicht danach, ob du dann noch mit dem Rest deines Geldes klarkommst. Steuern sind Steuern, sagen sie, musst du bezahlen. Und sie machen sich gemein mit den Todfeinden des Gottesvolks, mit den Römern. Pfui, bah! Zöllner und Sünder, das ist ein und dasselbe. Das sind nicht zwei verschiedene Gruppen. Zöllner sind Sünder. Mit solchen will man nichts zu tun haben. Mit solchen Leuten kann man einfach nichts zu schaffen haben. Und jeder versteht das. Und dann kommt Jesus. Unterwegs am See Genezareth bedeutet vielleicht auch was. Er steht ja schon unter Beobachtung durch die Pharisäer. Die sind vielleicht auch ein bisschen enttäuscht von Jesus. Vielleicht dachten die Pharisäer so ganz am Anfang, Jesus, hey, das ist einer von uns. Na, so in den verschiedenen Parteien des damaligen Judentums gab es ja auch heftige Auseinandersetzungen um die richtige Gottesverehrung, so wie heute vielleicht nicht mehr ganz so, aber früher zwischen den christlichen Kirchen, man war sich mitunter nicht grün und die Pharisäer dachten, wir kriegen Verstärkung. Mit Jesus kriegen wir Verstärkung, das ist einer von uns. Dachten sie vielleicht. Und damit lagen sie auch gar nicht so falsch. Auch Jesus geht's ja um das radikale Ernstnehmen von Gottes Willen. Allerdings versteht Jesus den Willen Gottes völlig anders als die Pharisäer. Und es ist ja oft so, dass die größte Feindschaft zwischen solchen aufbricht, die sich eigentlich ganz nahe sind. Und so auch mit den Pharisäern und Jesus. Und nun haben die Pharisäer ihn auf dem Kicker. Er hat sie tief enttäuscht. Und jetzt sind sie gegen ihn. Wir haben es ja schon gehört. Und also weicht Jesus erstmal wieder aus, raus aus der Stadt, macht aber nichts, weil die Leute finden Jesus auch außerhalb der Stadt. Und Jesus spricht zu ihnen. Er lehrte sie, so heißt es hier. Also Jesus erklärt den Leuten, was Gott wirklich will. Und das ist natürlich nicht das, was die Pharisäer lehren. Und was wird Jesus denn lehren? Was sagt er den Leuten denn? Im Kern sicher das, dass Gott Ausschau hält nach jedem Menschen. Dass Gott eben nicht sortiert in die Guten und Schlechten. Sonst müsste er uns ja alle auf den Kompost werfen. An Gott gemessen gibt es ja gar keine guten Menschen. An Jesus gemessen passen wir alle nicht zu Gott. Aber so macht Gott es nicht. Und Gott findet sich nicht damit ab, dass manche sehr weit von ihm weg sind. Gott gibt nicht auf. Gott gibt uns nicht auf, ganz egal, wer wir sind. Die drinnen sucht Jesus auch. Jesus anerkennt, dass die Pharisäer sich große Mühe geben und in vielem gut und richtig handeln. Das anerkennt Jesus. Er sieht ihren guten Willen und wie viel sie schaffen, die Pharisäer. Und wie oft versucht Jesus auch ihnen, den Pharisäern, die Augen zu öffnen. Ne? Sie sind ja so nah dran. Sind sie ja auch. Es fehlt nur ein kleines Stück, aber das eben fehlt. Und so versucht Jesus oft vergeblich, den Pharisäern die Augen zu öffnen. Aber Gott sucht eben auch die draußen, die da ganz weit weg sind. Ja, die sich auch selber ausgeschlossen haben aus der guten Gesellschaft. Natürlich haben sie sich selber für entschieden. Hat sie keiner zu gezwungen. Bei den Römern eine Lizenz zum Gelddrucken zu kaufen, hat sie keiner zu gezwungen. Es war halt so verführerisch, ne? Diese Lizenz zum Zoll einnehmen, die sie von den Römern kaufen, die teuer ist, die dann eingespielt werden muss, ne? So zu leben als Betrüger an ihrem eigenen Volk, als Sünder fern von Gott und den frommen Leuten, haben sie sich selber zu entschieden. Ja, die Zöllner und Sünder. Aber auf die hat Gott auch ein Auge. Vielleicht sogar zwei. Gott sieht sie, Gott will sie. So ähnlich wird es Jesus gesagt haben. Und damit das auch deutlich wird, das, was er sagt, geschieht, hatten wir ja letztes schon mal, wird er gleich darauf das auch demonstrieren, dass das so ist, dass das ganz ernst gemeint ist. Er kommt an so ein Zollhäuschen, wo wahrscheinlich, wenn es ja am Ufer des Sees ist, wo wahrscheinlich die Fischer dann ihren Fang verzollen müssen. Das mussten sie nämlich. Also was wir heute so Steuer nennen würden, ne? Mehrwertsteuer oder sowas. Keine Ahnung. Weil halt die Römer ihr Geld haben wollten und weil auch die Zöllner was von was leben müssen und weil das auch nirgendwo geschrieben steht, wie viel denn erlaubt und richtig ist, dann steigt das eben, ne? Dann kostet das richtig was. Und ist ja klar, dass die Fischer auf die Zöllner auch deshalb gar nicht gut zu sprechen sind. Und nun kommt Jesus da mit seinen Jüngern, die sind ja immer bei ihm, sieht da einen von denen sitzen und spricht ihn an. Und spricht diesen Typen da so an, wie er vorher schon seine Jünger angesprochen hat. Ganz genau so. Komm und folg mir. Und Jesus erzielt bei diesem Typen das gleiche Ergebnis. Ganz genau gleich. Levi steht auf, lässt alles stehen und liegen, geht mit Jesus und lebt von Stund an mit Jesus, geht ihm hinterher, lernt von ihm, lässt sein Leben von Jesus prägen. So wie vorher auch schon Simon und Andreas, Jakobus und Johannes. Genauso. Aber das eine waren Fischer. Ehrbare Leute, angesehener Mittelstand, ehrlich, fleißig und auch fromm. Und das hier, dieser Levi, ist ein Verbrecher. Gesocks, Abschaum. Und Jesus nimmt ihn in seine Truppe auf, als gäbe es keinen Unterschied. Ich wüsste ja wohl auch gern, was in den Köpfen der anderen Jünger da gerade so vorging. Ne? Was macht Jesus denn da jetzt? Was soll das denn werden? Ja, ist vielleicht auch ganz gut, dass wir nicht wissen, was in den Köpfen der Jünger vorging. Aber für Jesus jedenfalls ist die Sache klar. Er hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Dem Levi ist vergeben. Und Jesus kann auch beweisen, dass er die Macht hat, Sünden zu vergeben. Das hat er beim letzten Mal gemacht. Er hat die Macht, Leute gesund zu machen. Ihr erinnert euch, war ja damals so das Denken, wenn einer krank ist, dann hat er gesündigt. Und im Umkehrschluss, wenn einer gesund wird, sind ihm die Sünden vergeben. Jesus hat diesen Mann, der durchs Dach gelassen wurde, gesund gemacht. Also sind ihm auch seine Sünden vergeben. Also Jesus kann das. Aber so denken wir Christen bitte nicht mehr. Ja? Wer krank ist, ist ein Sünder oder so. Das ist das Denken der Pharisäer und das ist falsches Denken. Aber Jesus macht deutlich, dass er die Macht hat, Sünden zu vergeben. Und die Sache ist für Jesus klar. Levi wurde von ihm berufen. Levi folgt diesem Ruf. Und er gehört dazu. Zu Jesus, zu Gott, zu den Jüngern. Und Levi ist glücklich mit Jesus und begeistert von seinem neuen Leben. Und vielleicht war es so, dass er bisher hauptsächlich an sich selber gedacht hat und ihm andere Menschen ziemlich egal waren. Aber jetzt hat sich was verändert. Und dieses Lebensglück, das Levi bei Jesus gefunden hat, das will er jetzt mit anderen teilen. Und also gibt er ein Fest und kein kleines. Er lässt es sich ordentlich was kosten. Er kann es sich ja auch leisten. Aber er feiert sozusagen seine neue Geburt. Und er denkt zunächst mal an all die alten Freunde und Kollegen, aus deren Gemeinschaft er ja jetzt quasi erstmal ausgestiegen ist. Aber die hat er nicht vergessen, die sind ihm ja immer noch nah. An die denkt er. Und dass die vielleicht das gleiche Erlebnis haben können sollten, wie er das hatte, dass sie Jesus begegnen können, dass sie Jesus hören können, dass sie Jesus vielleicht sogar auch folgen können. Frei und befreit von allem Bösen. Nicht mehr so viel Geld auf dem Konto, aber dafür Freunde, die ihn mögen, mit ihm gehen und vor allem die Gewissheit, dass auch Gott sein Freund ist, weil eben dieser Jesus sein Freund geworden ist. Und diesen Jesus, denkt sich Levi, den sollen die anderen auch mal kennenlernen aus seinem alten Milieu. Und so lädt Levi all seine alten Freunde und Kollegen ein, die Zöllner, die Sünder. Und dazu Jesus und seine Jünger, Jesus und seine Jünger. Hier haben wir übrigens zum ersten Mal im Markus-Evangelium diese wichtige Formulierung, für Markus ganz wichtige Formulierung, Jesus und seine Jünger. Gibt es nur im Doppelpack. Merken. Jesus und seine Jünger. Levi auch. Und all die alten Freunde und Kollegen, was für eine Mischung, das muss man sich mal vorstellen, ne? Vielleicht wieder mal so das Bild von eben. Wir gehen nachher zum Mittagessen, wir hier und dann so die Elite des Rotlichtviertels in Aachen. Spannende Sache. Spannende Sache. Was für eine Mischung. Und ihr erinnert euch, Jesu Jünger, Fischer, ne? Fischer, denen diese Zöllner gestern noch das Geld aus der Tasche gezogen haben, die sitzen jetzt zusammen im Haus von Levi und essen und trinken und feiern das neue Leben von Levi, sehen und hören Jesus und seine Jünger. Und Jesus mittendrin. Sonst ging das wohl auch nicht lange gut. Aber mit Jesus geht es gut. Und es scheint, dass nicht nur Levi von Jesus berührt und berufen wurde. Markus spricht von vielen. Und eigentlich wäre das doch ein Happy End. Das wäre eigentlich ein Happy End dieser Geschichte. Ein Grund für alle, sich zumindest mitzufreuen über dieses neue Leben mit Jesus, auch wenn man selber noch außen vor ist. Aber man könnte sich trotzdem mitfreuen, dass da jemand sein Glück gefunden hat. Aber das sehen die Schriftgelehrten anders. Sie sind empört. Sprechen Jesus aber nicht direkt an. Wahrscheinlich denken sie, bei dem ist Hopfen und Malz sowieso verloren. Da kann man nur den Schaden begrenzen. Eventuell einige seiner Jünger wieder auf den rechten Weg des Gesetzes bringen und weg von diesem Jesus und dieser Orgie hier mit Zöllnern und Sündern ist er unglaublich. Und dann wird wieder deutlich, wie groß dann doch der Unterschied im Erkennen Gottes ist. Die Schriftgelehrten, die sich den Buchstaben der Schrift so zurechtbiegen, dass er in ihr System passt, einerseits, und Jesus, der Gottes Willen im Herzen hat und aus erster Hand weiß, dass Gott will, dass alle Menschen wieder mit ihm ins Reine kommen, andererseits. Und er bemüht sich, Jesus wieder es verständlich zu machen, mit einem Beispiel, das eigentlich jeder versteht. Was macht auch ein normaler Mensch, der anderen helfen will zum Leben? Was macht ein Arzt? Er geht doch auch hin zu den Kranken. Und ja, menschlich betrachtet ist das gefährlich. Ja sicher, ein Arzt begibt sich in Gefahr, kann sich anstecken, selber krank werden. Wie oft ist das schon passiert? Und darum schützt sich ein kluger Arzt ja auch. Aber hin zum Kranken muss der Arzt, damit er dem Kranken helfen kann. Und deshalb scheut sich Jesus nicht, zu denen hinzugehen, die mit Gott abgeschlossen haben, die ihn nicht kennen und auch wohl nicht kennen wollen, jedenfalls nicht so, wie die Schriftgelehrten meinen, Gott zu kennen. Und zu denen geht Jesus nun hin. In der Immunität Gottes, sag ich jetzt mal. Jesus muss keine Angst haben, sich anzustecken. Jesus ist geimpft mit der Liebe Gottes, die stärker ist als alles Böse. Stärker als Habsucht und Gier zum Beispiel. Stärker auch als Angst. Stärker als Egoismus. Und in vergleichbarer Weise, meine ich, gilt das auch für die Jünger Jesu, also für uns. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind nicht berufen auf den Weg der ängstlichen und schwachen Pharisäer. Wir sind berufen auf den Weg der freien und starken Kinder Gottes. Die Liebe Gottes vertreibt alle Furcht, sagt der Jünger Johannes. Wir müssen keine Berührungsängste haben. Wir müssen auch nicht meinen, wir wären was Besseres. Wir dürfen nicht in die Pharisäerfalle tappen. Was aber schnell passiert, und ja, bis heute tatsächlich passiert, das aber ist wirklich schlimm, liebe Schwestern und Brüder, schlimm für uns, wenn wir in die Pharisäerfalle tappen, weil dann entfernen wir uns wieder aus eigenem Antrieb von Gott und merken es nicht einmal. Das ist das Tragische daran. Das ist die Tragik der Pharisäer. Die denken ja auch, und wir denken dann vielleicht auch so, wir sind doch Gottes Lieblinge. Wir machen doch alles richtig, ich will das jetzt nicht aufzählen, ihr wisst ja selber, was alles richtig ist. Schön religiös und spirituell sind wir, und Gott muss uns doch toll finden, was soll Gott gegen uns haben, denken wir. Und Gott weint über uns. Weint über uns, wie Jesus einmal über Jerusalem geweint hat. So nah und doch so fern. Und wie soll Gott uns aus der Pharisäerfalle wieder rausholen? Da muss Jesus wohl wieder ein Wunder tun. Und das macht er auch, wenn wir uns an ihn wenden. Aber besser wär's schon, wir tappen erst gar nicht in diese Pharisäerfalle. Besser ist es doch, dass wir uns einfach freuen darüber, was Jesus uns geschenkt hat. Dass wir ihn kennen, dass er mit uns durch unser Leben geht, wir ihm hinterher und dabei möglichst viele mitnehmen. Einladen zumindest, mit Jesus in Kontakt bringen. Das geht natürlich am besten wie bei Levi, wenn wir noch ganz neu auf dem Weg mit Jesus sind, wenn der Kontakt zu den alten Freunden noch nicht abgerissen ist. Aber auch wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir fast nur noch Christen kennen, und ich weiß ja, wovon ich rede, wir können uns immer noch bewusst dafür entscheiden, neu zu Leuten aufzubrechen, in Milieus vorzudringen, es muss ja nicht die Antoniusstraße sein, aber in Milieus vorzudringen, wo wir noch nicht so waren, mal was Neues auszuprobieren, neue Leute kennenzulernen und sie wirklich einfach mal nur kennenzulernen, ihnen nahe zu kommen, ihnen zumindest das Gefühl zu vermitteln, ich interessiere mich für dich, für dein Leben und was du tust. Könnte sein, sie interessieren sich dann auch für unser Leben, was uns wichtig ist, wo wir sonntags morgens sind. Könnte sein. ohne Angst aufbrechen zu anderen Leuten, ohne meinen, muss jetzt jemanden bekehren. Müssen keinen bekehren. Bekehren kann nur Jesus selber, solche, die sich bekehren lassen. Aber durch uns will Jesus hin zu den Leuten. Und also müssen wir auch hin zu den Leuten. Nicht um so zu werden wie sie. Das ist ja immer die alte Angst, habe ich ja eben schon deutlich gemacht. Aber jetzt frage ich mal ganz provokativ, was ist das für eine Angst? Was ist das für ein Denken? Wenn du das Leben der Menschen, die Jesus nicht kennen, so toll findest, dass du am liebsten gleich mitmachen möchtest, dann stimmt doch was nicht mit dir und Jesus. Dann ist es sicher besser, du gehst erstmal wieder zurück zu Jesus. Umgang mit Jesus pflegen, lies die Bibel, bet jeden Tag, die ganz einfachen Dinge, dass du Jesus wieder nahe kommst, dass du dich von ihm prägen lässt, dass du in seinen Schutzraum kommst. Weil wenn du wirklich nahe bei Jesus bist, davon bin ich wirklich überzeugt, dann hast du kein Interesse am Leben ohne ihn. Dann ist es für dich nicht attraktiv, was Leute machen ohne Jesus. Egal was das ist. Ob es mit Geld, Sex oder Macht zu tun hat, völlig egal. Das ist für dich nicht mehr attraktiv, weil du etwas viel Besseres hast. Weil du ein viel besseres Leben führst. Weil du mit Jesus lebst als Gottes Kind. Und dann kannst du getrost auch wieder hingehen zu den Leuten, die andere Schwerpunkte in ihrem Leben setzen. Und du musst keine Angst haben. Wenn du nah bei Jesus bist und heilfroh, dass er dich liebt, dass du sein Freund sein darfst, dass du zur Familie Gottes gehörst, weil Gott dein Vater ist, weil er dich sozusagen um Jesu Willen adoptiert hat, wenn du weißt, was im Leben wirklich zählt und du keine Angst mehr haben musst, vor dem Leben nicht, und vor dem Sterben auch nicht. Ja, dann kann dir doch nichts passieren. Dann kann dir doch nichts passieren, wenn du Leuten nahe kommst, die das nicht haben, die Jesus noch nicht kennen. Aber dann möchtest du doch von Herzen gern, dass die anderen Jesus so kennenlernen, wie du ihn kennengelernt hast. Und diese Liebe Gottes, die dich zu den Menschen treibt, die schützt dich auch davor, von Jesus wieder abzukommen. Diese Liebe schützt dich nicht davor, von den Menschen abgelehnt zu werden. Das wohl. Halten dich dann vielleicht doch nur für einen religiösen Spinner, über den sie lächeln, mit dem sie dann vielleicht auch nicht mehr so viel zu tun haben wollen. Ja, das kann schon sein. Das ist eine andere Predigt. Aber zwischen dich und Jesus kommt dadurch nichts. Jesus wird nicht kommen und sagen, also, wie riechst du denn, wo hast du dich denn rumgetrieben, ne? Im Schweinstall oder was? Das wird Jesus nicht sagen. Im Gegenteil, er wird dir vielleicht auf die Schulter klopfen und sagen, ich freue mich darüber, dass du den Mut hattest, mal dahin zu gehen, wo du sonst nicht warst. Und zumindest den Versuch zu wagen, Leuten nahe zu kommen, die ich Jesus eigentlich auch erreichen will. Aber zwischen dich und Jesus kommt dadurch nichts, dass du dich senden lässt, wie Jesus das will. Also hab keine Angst und fürchte dich nicht. Mach's eher wie Levi. Lass dir was einfallen, wie du Menschen mit Jesus und seinen Jüngern zusammenbringen kannst. Und den Rest wird Jesus dann schon machen. Und wenn er es mit Levi geschafft hat, sogar mit dir und mir, dann kann er das mit jedem schaffen. Das glaubt man. Amen. Amen.